Herzlich willkommen zum Infolora vom Freitag, den 8. Dezember. Es ist 18 Uhr. In der heutigen Sendung geht es um die vergangenen Proteste gegen den G20 in Hamburg. Im Juli dieses Jahres trafen sich die Staatsmächte aus aller Welt, um ihre Macht und Kontrolle über die Welt zu feiern und weitere profitorientierte Geschäfte zu vereinbaren. Jedoch verlor zumindest die Staatshunde für ein paar Tage die Kontrolle über eine große Anzahl von Unterdrückten, welche in verschiedenen Formen ihre Wut und Ablehnung gegenüber der Macht zum Ausdruck brachten. Wir berichten über die neuesten Repressionsschläge in den Kurznews und im Hauptteil hört ihr ein Gespräch mit einigen Militanten aus der neu erschienenen Broschüre Rauchzeichen, Worte und Taten gegen die Welt der G20. Jetzt aber zu den Kurznews. Freitagsinfo-Lora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Zürich. Buttersäure bei Steff Fischer. Gefunden haben wir dies auf barrikade.info und haben dies für euch noch gekürzt. Wir haben uns vergangenen Samstag, den 2. Dezember, dazu entschlossen, bei einer der großen Aufwertungsakteure Zürichs mit Buttersäure anzugreifen, nämlich bei der Fischer AG Immobilienmanagement. Wir haben uns aus verschiedenen Gründen für die Fischer AG an der Bäckerstraße entschieden. Steff Fischer als Chef der Firma spricht in den bürgerlichen Medien gerne über seine Vergangenheit als Hausbesetzer und Aktivist. Heute hat er die Barrikaden aber nicht nur verlassen, sondern die Seiten gewechselt. Er tut gerne so, als wäre er anders, netter oder cooler als die anderen Akteure der Immobilienbranche und spielt mit seinem Image als Ex-Besetzer. Doch ein Blick auf seine Projekte und Partner verdeutlicht, dass er eine genauso zentrale Figur in der Aufwertung Zürichs ist, wie viele andere. Entsprechend hat man ihn nicht an seinem Auftritt, sondern an seinem Handeln zu beurteilen. Steff Fischer betreibt heute mit seiner Firma Klassenkampf von oben. Seine Verlogenheit hinsichtlich seiner Rolle in der Staatsentwicklung macht ihn erst recht zum Ziel.
Die Fischer AG kümmert sich um Projektentwicklungen, deren Bewirtschaftung, Vermittlung und Unterhalt sowie die Beratung von InvestorInnen. Dabei arbeiten sie unter anderem zusammen mit der UBS, Swiss Life, Wüst & Partner oder der Stiftung Abendrot, welche sich vor allem mit dem Neubau auf dem ehemaligen besetzten Binz-Areal einen Namen gemacht hat. Der neueste und aktuellste Triumph von Fischer AG ist der Markt Langstraße. Im Auftrag der SBB komplettiert Fischer mit seiner Firma den Prunkbau Europaallee. Das Erdgeschoss ist Resultat ihrer Projektentwicklung.
Wir reihen diese Aktion in eine Serie von anderen ein, bei denen die Faust angesichts der Stadtaufwertung nicht im Sack blieb. Es gibt Handlungsmöglichkeiten gegen die Aufwertung. Die Akteure und Profiteure dieses Prozesses haben Namen und Adressen. Siehe wiederum zum Beispiel Europaallee. Während der Frauendemo am 11. März und kurz vor dem 1. Mai gab es Fahrbahnschläge gegen diesen Koloss. Anfang September wurden die Scheiben beim Kosmos-Kulturkomplex kurz nach der Ersteröffnung eingeschlagen.
Militanz ist nicht nur legitim und notwendig, sie ist auch möglich. Sie ist eine, aber nicht die einzige Antwort auf die Aufwertung. Vielmehr geht es darum, die Vielfalt des revolutionären Widerstands mit all seinen Formen nicht gegeneinander, sondern in Verhältnis zueinander zu stellen und dementsprechend nach vorne zu entwickeln. Militante Aktionen gegen einzelne Akteure können erste Ausgangspunkte des Kampfes sein. Dabei darf es aber nicht bleiben. Hinter der Aufwertung steht das Kapital. Daher müssen wir den Kampf gegen die Aufwertung und ihre Akteure immer in den antikapitalistischen Kampf einbinden. weder reformistische Forderung noch einzelner Angriff, sondern nur eine Revolution, die Zerschlagung des Kapitalismus, wird die Stadtentwicklung im Interesse der Herrschenden und Bonzen aufhalten. Greifen wir die Verantwortlichen und Profiteure der Aufwertung an. Greifen wir die Herrschenden und Verteidiger des Kapitalismus an. So endet das Kommuniqué.
Wir gehen von der Schweiz einmal fast um die halbe Welt nach Argentinien. Polizei erschießt Mapuche-Aktivist. Gefunden haben wir dies auf Indie Media Deutschland und gekürzt haben wir dies für euch. In Argentinien muss nur wenige Wochen nach der Aufklärung der Todesumstände von Thiago Maldonado die indigene Bewegung der Mapuche ein weiteres Todesopfer beklagen. Während Maldonados Verschwinden und nach Monaten des Auftauchens seiner fast unbeschadeten Leiche am Flussrand nach wie vor viele Fragen aufwirft, sind die Todesumstände von 27-jährigen Rafael Nahuel zwar weniger fragwürdig, dafür umso erschreckender. Rafael Nahuel starb am 25. November durch eine Polizeikugel, die laut argentinischem Fernsehen über den Po in den Unterleib gedrungen ist und dort eine tödliche Wirkung entfaltete.
Vor einigen Tagen wurde AktivistInnen von Polizeikräften drangsaliert und flohen in die Berge und harrten dort aus. Als sie am Nachmittag versuchten, aus den Bergen zu ihren Familien zurückzukehren, wurden sie dabei von einer Polizeieinheit auf der Landstraße abgefangen und mit scharfer Munition beschossen. Während die meisten Schüsse als Warnschüsse abgegeben wurden, schossen Angehörige der Antiterror-Spezialeinheit auch in den Wald, in welchem sich Menschen aufhielten. Während der genaue Ablauf zwar bis heute ungenau und unaufgeklärt ist, ist dennoch sicher, dass eine Person, Rafael Nahuel, ins Krankenhaus in Bariloche transportiert wurde und verstarb, bevor sie dort abkam. Die bei der Notoperation entdeckte Kugel wurde als eine Polizeikugel identifiziert. Der Todesschütze indessen ist noch unklar. Klar ist auch, dass die Kugel Rafael Nahuel von hinten traf, nämlich über das Gesäß. Eine feindliche Handlung Nahuels und somit eine Art Notwehr für die Antiterror-Einsätze ausgebildeten Spezialeinheiten kann somit zu fast 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden.
Neben Rafael Nahuel traf es 2 bis 3 weitere Menschen, die mit verschiedenen starken Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Zudem wurde bei der polizeilichen Repression auch 2 Gefangene gemacht, welche von der Flughafenpolizei festgehalten wurden. Die Mapuche sind die größte indigene Ethnie des Südens Argentiniens und wurden erst vor ca. 130 Jahren erobert. In den 90er Jahren wurde das damals geraubte Land Benetton verkauft, welche bis heute die ursprüngliche Bewohnerinnen zu verdrängen versucht. Die Mapuche organisieren sich immer wieder lokal und versuchen, ihre Ländereien neu zu besetzen oder zu verteidigen. Bei diesen Landkonflikten kommt es immer wieder zu heftigen Repressionen seitens des argentinischen Staates. Mit Maldonado und Nahuel sind dieses Jahr bereits 2 Todesopfer zu beklagen.
Kommen wir von Argentinien zu Paris, Frankreich. Flammen im Serra von Vincennes nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch. Dieser Text wurde auf Sans Entendre in Französisch publiziert und von dem Blog Aus dem Herzen der Festung.noblogs.org auf Deutsch übersetzt. Ein Flügel des Administrativzentrums von Vincennes wurde durch die Flammen der Revolte komplett zerstört. In der Nacht vom 4. Dezember auf den Dienstag, 5. Dezember, versuchten 8 Sans-Papiers aus der Hölle des Knastes, die sich tagtäglich ertragen müssen, auszureißen. Mit dem Ziel auszubrechen, schlugen gegen 3.30 Uhr die 8 Gefangenen ein Fenster aus einem Zimmer heraus, wurden allerdings ein paar Meter weiter von den Bullen gefasst. 2 unter ihnen wurden anschließend in die Isolation gesteckt, was eine generelle Wut in der ganzen Abteilung 3 auslöste.
Mit durchnässtem Toilettenpapier wurden die Überwachungskameras abgedeckt, während in mindestens 12 Zimmern auf verschiedenen Etagen Feuer gelegt wurde. Die ganze Abteilung 3 ist trotz dem Feuerwehreinsatz unbrauchbar und insgesamt 57 Haftplätze werden im Lager für mindestens 2 Monate fehlen. Bullen mussten zusätzlich zur Verstärkung gerufen werden, um die Revolte niederzuschlagen. Die Gefangenen werden in einen neuen Flügel im CRA verlegt, der erst nächsten Januar hätte eröffnet werden sollen. Dieser neue Flügel, der in den ehemaligen Räumlichkeiten von Emmaüs eingerichtet wurde, verfügt über eine Kapazität von 160 Plätzen, in denen die Unerwünschten vor ihrer Abschiebung eingesperrt werden. Solidarität mit den Aufständischen im CRA, Feuer allen Internierungslagern.
Kommen wir zu Zürich. Polizeiliche Durchsuchung in der anarchistischen Bibliothek Fermento. Gekürzt und gegendert von uns. Letzte Woche Donnerstag, den 30. November um etwa 16 Uhr, verschafften sich etwa ein Dutzend zivile und uniformierte BeamtInnen der Kantonspolizei mit einem Durchsuchungsbefehl Zutritt zu den Räumlichkeiten der anarchistischen Bibliothek Fermento an der Josefstrasse 102 in Zürich. Der vorgeworfene Straftatbestand, öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeiten. Wie wir erst jetzt erfahren haben, verschafften sich bereits 10 Tage zuvor 3 BeamtInnen der Kriminaleinsatzabteilung der Kantonspolizei Zutritt zum Lokal. Damals schon mit Angaben desselben Grundes. Im Schaufenster der Bibliothek werden zu Verbrechen und Vergehen gegen Firmen und Privatpersonen aufgerufen, was im Zusammenhang zu sehen sei mit jüngsten Brandanschlägen gegen den Bau des POZ und des Gefängnisses Basslergut in Basel.
Allzu überraschend kam das nicht. Hat doch nur wenige Tage zuvor ein langer Leitartikel in der Schweiz am Wochenende und in der Aargauer Zeitung dazu aufgefordert, endlich etwas gegen diese Anarchistinnen zu unternehmen, sich damit brüstend entdeckt zu haben, was jeder Fußgänger in Zürich offen sehen kann. Unser Schaufenster. Ob die Polizei auf Antrieb des Hofdienertums von Andreas Maurer handelte, um den Journalisten beim Namen zu nennen, oder dieser auf Antrieb von jener schrieb, wissen wir nicht. Und ist uns auch egal. Die polizeiliche Rolle des Journalisten zeigt sich jedenfalls einmal mehr offensichtlich. Aber kommen wir zum Technischen. Bei der ersten Durchsuchung wurden lediglich die von innen aufgehängte Plakate entfernt. Da sich die Beamtinnen offenbar nicht sicher waren, welches nun schon wieder die verbrecherische Botschaft enthält, haben sie gleich alle 3 entfernt. Darunter auch dasjenige, womit wir zur Unterstützung unserer Bibliothek aufriefen, da wir ab Ende nächsten Februar einer X-Migro-Filiale werden weichen müssen. Die Entfernung der Plakate haben wir mit Verwunderung zur Kenntnis genommen.
Die gestrige Durchsuchung verlief dann jedoch gründlicher, wenn auch offenbar nicht weniger chaotisch. Beauftragt ist diesmal eine andere, scheinbar wichtigere Abteilung, aber immer noch von der Kantonspolizei. Auslöser sei gewesen, dass eines dieser verflixten Plakate schon wieder im Schaufenster auftauchte. Dasjenige, worin die am Bau des Basslergut-Gefängnisses Beteiligten aufgelistet sind, mit dem Vorschlag, jene, die sich an der Einsperrung von Menschen bereichern, zur Verantwortung zu ziehen. Merkwürdig nur, dass sie genau dieses Plakat unangerührt im Schaufenster hängen ließen. Dafür beschlagnahmten sie diverse andere Plakate, nämlich vor allem solche gegen den Bau des POZs sowie auch gegen das Migrationsregime und Gefängnisse im Allgemeinen. Wie schon bei der ersten Durchsuchung wurden die Plakate unter Wahrung des Spurenschutzes zum Beweis erhoben. Da allfällig so zu erhebende Spuren möglicherweise Rückschlüsse auf die Täterschaft ergeben, was einfach nur bescheuerte Logik ist.
Neben drei Computern, einer Festplatte, einer CD mit Zivilbullenfotos wurden auch ein Ordner mit Korrespondenzen der anarchistischen Zeitung Dissonanz sowie die Karteibox der ausgeliehenen Bücher der Bibliothek mitgenommen. Mit dem inkriminierten Plakat, das außerdem für alle öffentlich im Internet zugänglich ist, hat das offensichtlich wenig zu tun. Es geht mehr darum, Informationen, Namen und Kontakte zu bekommen. Leitender Staatsanwalt der ganzen Geschichte ist Edwin Lüscher, der sich bereits seit einiger Zeit als für Krawall zuständiger profiliert hat und dem einen oder dem anderen wohl bekannt sein dürfte. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Eure Anarchistinnen vom Fermenter.
Kommen wir zu Griechenland. Erklärung von Paula Rupa und Nikos Matsiotis, Mitglieder vom Revolutionären Kampf, zu ihren Verlegung ins Krankenhaus. Am 20. Tag unseres Hungerstreiks haben uns die Gefängnisärzte in eine externe Klinik verlegen lassen. In den letzten paar Tagen haben wir erklärt, dass es bei einer Verlegung in ein Krankenhaus es uns die Behörden erlauben müssen, mit unserem Kind zu kommunizieren, da sie dies uns bei früheren Krankenhausaufenthalten verweigert haben. Da die Gefängnisverwaltung nicht geantwortet hat, lehnen wir die Verlegung in die Klinik ab.
Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass das Justizministerium bisher unsere Anfrage zur Streichung von Artikel 11 des neuen Gefängnisgesetzes zu den Typ-C-Gefängnissen ignoriert hat. Die Gefängnisverwaltung antwortet auch nicht auf unsere Forderung nach einem dreistündigen Besuchsrecht für unser Kind und einem Besuchsrecht für uns für 2 Stunden, wenn wir keine anderen Besucher haben, ferner auf unserer Forderung, die Isolation für Nikos aufzuheben. Unterschrieben wurde das Ganze mit Paula Rupa und Nikos Matsiotis, beide Mitglieder des Revolutionären Kampfes. So, nun noch zur Repression gegen vermeintliche G20-GegnerInnen. Dazu lesen wir den auf de.indimedia.org publizierten Beitrag. Deutschland. Nach G20-Hausdurchsuchungen Repression abwehren. Am frühen Morgen des 5. Dezember fanden in 8 Bundesländern insgesamt 24 politisch motivierte Hausdurchsuchungen statt. Anlass war der Widerstand gegen den G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli dieses Jahres. Die Polizei drang in Wohnräume und in 2 linke Hausprojekte ein. In Stuttgart war unter anderem das linke Zentrum Lilo Hermann Ziel der Repression.
Gegen die G20-Repression, Polizeistaat entlarven und bekämpfen. Hintergrund der Razzien war der brutale Polizeieinsatz in Rondeberg, einem Hamburger Industriegebiet. Ein Demonstrationszug wurde dort am frühen Morgen des 7. Juli mit roher Gewalt angegriffen und auseinandergetrieben. Ergebnis waren unzählige leicht und 14 schwer verletzte DemonstrantInnen. Etliche Festnahmen und monatelange Untersuchungshaft. Um dieses völlig unverhältnismäßige Vorgehen im Nachhinein zu rechtfertigen, sollen nun in Kleinstarbeit Beteiligte aufgespürt, zu Sündenböcken gemacht und kriminalisiert werden. Angriff ist schließlich die beste Verteidigung.
Der G20-Gipfel dient den Herrschenden aktuell dazu, ihren Sicherheitsapparat auszubauen und die Repression gegen Links zu verschärfen. Rückendeckung gibt es von einer medialen Hetzkampagne, wie nicht anders zu erwarten, von der Springer-Presse angeführt. Mit Hauruck-Aktionen wie den jüngsten Razzien soll politische Handlungsfähigkeit demonstriert werden. Obwohl sich Polizei und Justiz objektiv in einer Position der Schwäche befinden. Alle groß konstruierten Straftaten rund um den Gipfel fallen nach und nach in sich zusammen. Der angeblich massive Angriff auf die Polizeikräfte am Rondenberg wurde durch Videobeweise widerlegt. Der vermeintlich terroristische Hinterhalt in der Schanze am selben Abend entpuppte sich als spontane Zusammenkunft der Anwohnerinnen.
Der Widerstand gegen die RepräsentantInnen des globalen Kapitalismus, der immer mehr Menschen in Armut, Kriege und Hoffnungslosigkeit stürzt, ist und bleibt notwendig. Das können auch bundesweite Polizeieinsätze nicht verschleiern. Ebenso wie es für Zehntausende eine Selbstverständlichkeit war, dem Gipfel der Herrschenden die Perspektive einer besseren Gesellschaft entgegenzusetzen, werden wir der Repression nun gemeinsam begegnen. Es geht darum, die Einschüchterungsversuche abzuwehren, Gegenöffentlichkeit zu schaffen und solidarisch zusammenzustehen. Der Staat zielt auf Einzelne und meint uns alle. Und mit den jüngsten Razzien ist sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Gerade deshalb, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, gilt es jetzt, Stärke zu entwickeln. Überall, wo sie zugeschlagen haben, gilt es, sich zu wehren.
Vielleicht von unserer Seite auch dort zu schlagen, wo sie es gar nicht erwarten. Trotzdem, in Stuttgart und Hamburg sowie in Frankfurt gab es nach den Hausbesuchungen Kundgebung in Solidarität mit den Betroffenen.
Das war's von den Kurznews. Ihr hört noch einen Song und dann kommen wir zu unserem Hauptteil. Während den Kurznews habt ihr das Lied Heart Ranger von Arctica gehört und nun kommen wir zu unserem Hauptteil, zu einem Gespräch mit einigen Militanten. Dazwischen hört ihr Ausschnitte vom Song Hamburg 2017 von der Punkband ZSK.
Im Gespräch mit einigen Militanten über die informelle Koordinierung im Vorfeld des G20. Ein Interview entnommen aus dem Magazin Rauchzeichen.
Hallo. Im Spätsommer 2016 gab es in verschiedenen Anschlagserklärungen den Vorschlag für eine informelle Koordinierung militanter Gruppen im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg. Ihr habt euch daran beteiligt. Welche Interventionen habt ihr damit verfolgt? Und was für Perspektiven bieten solche Konzepte für euch?
Zu den verschiedenen großen Ereignissen in Deutschland gab es auch schon eigentliche Vorschläge und militante Kampagnen, wie zum Beispiel zum G8 in Heiligendamm 2007 oder im Rahmen von Destroika im Vorfeld der EZB-Eröffnung 2015 in Frankfurt. Die Idee ist also nicht ganz neu. Aus einer anarchistischen Analyse heraus sehe ich die Notwendigkeit einer permanenten Konfliktualität und stehe der Inszenierung eines Polittheaters zum Event, wo jeder und jede seine zugewiesene Rolle einnimmt, eher skeptisch gegenüber. Durch die Fokussierung auf solche Großereignisse sind oft die Alltagskämpfe auf der Strecke geblieben. Gleichzeitig sehe ich aber die Chance, dass sich anhand solcher Momente ein Spannungsfeld auftut, in dem sich unser Wirkungsbereich vergrößern kann. Deshalb finde ich die Option einer kontinuierlichen Zuspitzung im Rahmen von militanten Aktionen, die in lokalen Kämpfen verankert sind und sich aufeinander beziehen, eine gute Methode, um diesen Widerspruch aufzulösen und längerfristig Prozesse anzustoßen. Nebenher bietet die Präsenz von direkten Aktionen in einer Mobilisierung auch die Möglichkeit, diese als Werkzeug des Kampfes aufzuzeigen, um andere Leute zu ermutigen und inspirieren.
Ich denke, dass viele Aktionen, die über das Jahr so passieren, oft in verschiedenen Teilbereichskämpfen stattfinden. Jeder Teilbereichskampf für sich selbst hat ja seine Berechtigung und ist super wichtig. Der Fokus auf Gemeinsamkeiten geht dabei aber oft verloren. Um Stimmungen zu erzeugen, aber vor allem auch um Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichen Strategien und Analysen zu finden, sind Bezugspunkte sehr wichtig. Dies lässt sich in solchen Koordinierungen gut umsetzen. Menschen, Zusammenhänge, auch Bewegungen, die sich untereinander nicht kennen, können sich so austauschen und miteinander in Kontakt kommen.
Das Ziel war auch, über die Kampagnenpolitik hinauszukommen und europaweit Linien zu finden, an denen gemeinsam gearbeitet werden kann. Events wie der G20 sorgen dafür, dass Texte auch eher übersetzt und weiterverbreitet werden, als sonst üblich. Dadurch ist es möglich, Affinitäten zu anderen Kämpfen oder Strukturen festzustellen und darauf aufzubauen. Zum Beispiel sind die Aktionen gegen Knastneubauten in der Schweiz momentan sicher inspiriert von den Kämpfen auf diesem Gebiet in Belgien. Wir müssen also dafür sorgen, dass unsere Utopien bekannt werden. Oder zumindest könnten wir Utopien eher entwickeln, wenn wir sehen, dass wir nicht alleine an bestimmten Sachen arbeiten. Ich glaube, dass viele Zusammenhänge ihre Tätigkeit nach einiger Zeit wieder einstellen, weil sie keinen schnellen Erfolg sehen und sich das Gefühl der Vereinzelung und Sinnlosigkeit solcher militanten Aktionen breit macht. Koordinierungen wie vor dem G20, dem Schwarzen Dezemberaufruf aus Griechenland oder noch länger her der Anti-Olympia-Kampagne können eine gewisse Nachhaltigkeit entfalten, die über das Datum hinausreichen kann, wenn es gut nachbearbeitet wird.
Könnt ihr einige Beispiele nennen, welche Bezugspunkte jetzt im Vorfeld des G20 entstanden sind und wo sich Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Kämpfe gezeigt haben?
Gute Frage. Wahrscheinlich ist der G20 selbst der wichtigste Bezugspunkt gewesen, was auch erklären würde, warum nach solchen Großveranstaltungen immer eine gewisse Ruhe eintritt. Ich glaube aber, dass der Kontext der G20-Kampagne die Möglichkeit geschaffen hat, die Fokussierung auch auf verschiedene Strömungen auszuweiten. Also nicht wie bisher immer nur die Darstellung einer einzelnen Strömung nach einer einzelnen Aktion in der Wahrnehmung zurückblieb, sondern eben eine Gesamtwahrnehmung mit unterschiedlichen Positionen entstand. Eine der offensichtlichsten Gemeinsamkeiten ist ja die Wahl der Mittel. So zeigt eine militante Auseinandersetzung die Unvereinbarkeit mit den Regeln des Staates und zum Teil den doktrinierten Werten der Gesellschaft. Auf diese Grundlage sind wir bewusst zusammengekommen.
Ich hatte den Eindruck, dass es ein starkes Bedürfnis nach einer internationalen Ausrichtung gab, was bei einem Thema wie G20 ja auch naheliegend ist. Ein Bezugspunkt, der sich relativ bald nach den ersten Aktionen abzeichnete und sich sowohl in der Auswahl der Ziele als auch in der ausführlichen Analyse und Recherchen in den Texten dazu äußerte, waren Angriffe auf Großkonzerne, die als Krisengewinner durch das Troika-Diktat unter Führung des deutschen Imperialismus gelten. Dies kann vielleicht auch als Fortsetzung eines Diskurses gesehen werden, der bereits im Vorfeld der EZB-Eröffnung in Frankfurt gesetzt wurde. Neben Schweinekonzernen wie Costco, Telekom, Hochtief, Deutsche Bank, Allianz etc., die allesamt Profiteure des Privatisierungsmaßnahmen in Griechenland sind, bekamen aber auch andere international agierende Firmen wie ThyssenKrupp, Thales, Actemium, Sodexo und viele weitere ihr Fett ab. Interessant daran finde ich vor allem, dass sich dadurch tatsächlich auch eine internationale Bezugsnahme entwickelt hat. Dies schafft die Möglichkeit, sich auch über Kämpfe in anderen Regionen der Welt auszutauschen und vor allem in Resonanz dazu die jeweiligen Terrains des Kampfes auszuweiten. So wurde zum Beispiel zur Unterstützung der Verteidigungszone der Saad, Zone à défendre, ein französisches Diplomatenfahrzeug angezündet oder in Solidarität mit Gefangenen in Griechenland eine Bullenstation angekokelt.
Wer aufmerksam Texte aus anderen Regionen verfolgt, wird feststellen, dass beispielsweise die private Sicherheitsindustrie weltweit verstärkt angegriffen wird, dass Sabotage gegen Kabelverbindungen und Funkmasten zunehmend und dass oft in Texten kleine Bemerkungen versteckt sind, die darauf hindeuten, dass Leute überall registrieren, was in der BRD passiert. Und umgekehrt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Leute sich irgendwann auch mal real begegnen, dass mündliche Diskussionen entstehen können und dass so etwas wie eine strategische Richtung gefunden werden kann. Außerdem sind die Menschen, die sich an diesen Vorfeldaktionen beteiligt haben und teilweise auch vor Ort waren, natürlich auch politischem Druck in ihren Regionen und Städten ausgesetzt. Druck von politischen Feinden aus dem linken Spektrum. In Italien und Frankreich gab es mehr als einmal handfeste Probleme mit Gewerkschaften oder deren Ordnungsdiensten auf Demos. Und in Griechenland gibt es auch Streit über den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Ziele von Militanz. Die Distanzierungen und hoffentlich auch Teilung nach Hamburg machen es leichter, Zusammenhänge zu finden, mit denen Gemeinsamkeiten bestehen. Das heißt, wir wollten auch diese spezielle Tendenz stärken, die von manchen insurrektionalistisch oder nihilistisch genannt wird, was aber keine treffenden Formulierungen sind. Anhand der Erklärung zum Angriff auf die Polizeistation Sographou in Athen wird deutlich, dass Leute den Aufruf in ihrer Stadt was anzugreifen, wenn sie nicht nach Hamburg kommen, wörtlich genommen haben. Das finde ich toll.
Es ist offensichtlich, dass für euch vor allem eine internationale Bezugsnahme eine große Rolle gespielt hat. Gleichzeitig gab es aber auch vieles, was eingebettet war in Kämpfe, die auf lokaler Ebene stattfinden. Inwiefern macht es Sinn, solche verschiedene Projekte mit einer Mobilisierung wie zum G20 zu verknüpfen?
Ich denke, wir sollten uns nie alleine auf die Terminvorgabe des Gegners, wie zum Beispiel der G20, konzentrieren. Denn dabei verbleiben wir oft in einem abstrakten Verhältnis dazu. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir probieren, unsere Kämpfe, in denen wir konkret involviert sind und die direkt mit uns und unserem Leben zu tun haben, mit solchen Momenten in Verbindung zu setzen. Im Vorfeld des Gipfels waren das vor allem Kämpfe gegen Verdrängung und Stadtteilaufwertung, die ja an vielen verschiedenen Orten ein dauerhaftes Konfliktfeld darstellen. Schlussendlich geht es zwar immer um die Frage des großen Ganzen und der Entwicklung einer revolutionären Perspektive. Mit einem Happening alleine mag es noch so gut sein, lassen sich diese aber nicht beantworten. In der Konsequenz bedeutet das, dass wir ohne Praxis im Alltag nicht fähig sein werden, unsere theoretischen Überlegungen zu überprüfen und immer wieder neu zu denken. Der G20 und die Mobilisierung dorthin sollte dabei also nur als ein Fragment gesehen werden, das es uns vor allem auch ermöglicht hat, Situationen des Zusammenkommens zu schaffen, um gemeinsame Erfahrungen auf der Straße zu machen. Ich denke aber nicht, dass wir das als verschiedene Projekte, die losgelöst voneinander stattfinden, betrachten können.
Das G20-Treffen ist ja ein Treffen, bei dem sich die selbsternannte Elite der Welt trifft, um unterschiedlichste weltpolitische Themen miteinander zu besprechen. Dort werden Entscheidungen getroffen oder vorbereitet, die alle möglichen Themen überall auf der Welt betreffen. Genau das reproduziert sich dann auch im Widerstand. Unterschiedlichste Spektren kämpfen auf unterschiedlichen Ebenen für ganz unterschiedliche Felder. Die Bezugnahme aufeinander ist dann das, was sonst in den Zeiten ohne polarisierende Momente fehlt. Um diese Koordinierung zu einer dauerhaften zu machen, kann es helfen, sie in etwas Konkretem zu bündeln.
Bei uns liefen die Diskussionen im letzten Jahr darauf hinaus, eben keine typische Kampagne mit Anlass, Beginn und Abschluss zu machen. Vielmehr wollten wir versuchen, einen dauerhaften Angriffszustand zu provozieren, der vielleicht schon längst vorliegt, wenn wir uns tägliche Meldungen des globalen Widerstands anschauen. Aber vieles wird eben nur auf lokaler Ebene wahrgenommen. Sei es, dass die Akteurinnen sich nicht um eine Verbreitung kümmern oder weil es im Infostrom untergeht. Der G20 war deshalb für uns nur der Aufhänger, etwas zu propagieren, was wir eh schon kontinuierlich praktizieren und von dem wir uns mehr Aufmerksamkeit und Resonanz durch die Vorlage der Schweine im Juli in Hamburg erhofften. Es kommen ja ständig Aufrufe, zu irgendetwas militant zu agieren, meistens sehr kurzfristig und sehr speziell, sodass es oft nicht so einfach ist, darauf zu antworten. Der anarchistische Aufruf gegen das G20-Treffen in Hamburg wurde nun schon seit August 2016 verbreitet und war auch schnell in andere Sprachen übersetzt. Und er war sehr offen, womit er entsprechend niederschwellig zu einer Beteiligung einlud. Die militante Kampagne gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm startete zwar schon noch früher, nämlich mit den ersten Angriffen im Sommer 2005, konkret gegen den Vorstandsvorsitzenden der norddeutschen Affinerie, Werner Manette, aber das waren oft sehr spezielle Angriffe, die vom Rechercheaufwand bis zur Erklärung die Vorgabe scheinbar hochhängten. Ohne jetzt jeden Text von damals noch im Kopf zu haben, meine ich doch, dass andere Schwerpunkte gesetzt waren. Vor Hamburg ging es uns eher darum, den bereits überall praktizierten Widerstand für mehr Menschen nachvollziehbar zu machen.
Seht ihr die Chance, dass sich diese Ruhe, die nach dem Gipfel bemerkbar wurde, wieder verzieht und an die Dynamiken der Aktionen im Vorfeld angeknüpft werden kann? Auch, um dem Anspruch gerecht zu werden, dass solche Koordinierungen sich nicht mit dem Ende des Events wieder in Luft auflösen?
Ich glaube, für viele Menschen war vor allem der Gipfel selbst, aber auch die Zeit davor sehr beeindruckend. Sicher haben auch viele, vor allem jüngere Leute, das erste Mal gesehen, wie ganze Hundertschaften in Panik davonrennen. Aber auch viele Ältere waren bestimmt erstaunt darüber, zu welcher Koordinierung und Organisierung all die Menschen, die sich der apathischen und desinteressierten Gesellschaft auf der einen und einem durchmilitarisierten und repressiven Staat auf der anderen Seite nicht still unterwerfen möchten, fähig sind. Dies sind Erfahrungen, die nicht so einfach vergessen werden. Ganz persönlich, aber auch kollektiv wird dieser Gipfel im Gedächtnis bleiben und auch in einigen Jahren noch darauf aufbaubar sein. So war auch die Zeit kurz nach dem G8-Gipfel in Rostock nicht von überschwänglichem Aktionismus geprägt, hat aber sicherlich einen Grundstein für die erfolgreichen Mobilisierungen, so zum Beispiel im Jahr 2009, geliefert. Auch die ein oder anderen Menschen, die die Auseinandersetzungen im Schanzenviertel nicht okay fanden oder es persönlich nehmen, wenn ihr Handynetz aufgrund von Anschlägen auf Signalmäste ausfällt, werden sich die Frage gestellt haben, warum all das passiert und sich mit einigen Texten und Ausführungen beschäftigt haben. Dass dies ein gewisses Gefahrenpotenzial beinhaltet, scheint der Staat auch so zu sehen. So wird es sicherlich auch ein Argument bei der Zerschlagung von linksunden.indymedia.org gewesen sein.
Der Eindruck von Ruhe ist doch relativ und subjektiv bestimmt. Klar passiert momentan in Hamburg oder Berlin weniger als vor einigen Monaten. Aber darauf kommt es nicht so sehr an. Weder Sabotagemilitanz noch Riots kennen Grenzen. Seit dem G20 sind weltweit unglaublich viele Objekte kapitalistischer Infrastruktur in den Arsch gegangen. In zahlreichen Riots wurden Bullen angegriffen. Wir müssen aufhören, an lokalen Dimensionen unsere Erfolge oder Potenziale zu messen. Die Erklärung von Panayotis Argyrou aus dem griechischen Knast ist für mich bedeutender als die Taktzahl von Angriffen in Deutschland. Und zwar, weil daraus ein Beleg für das Hervorrufen von Affinitäten durch die Kombination von Wort und Tat sichtbar wird, die bestimmt noch in mehr Herzen der Festung Europa gesät wurden. Da können die Herrschenden noch so viel Internetseiten abschalten und Falschinformationen verbreiten oder ihre Lakaien in Richterroben recht sprechen lassen. Es wird ganz sicher weitere Angriffe geben. Die Ansätze von Koordinierungen werden sich dann nicht in Luft auflösen, wenn wir uns daran gewöhnen, Nachbereitungen den gleichen Wert wie Vorbereitungen zu geben, wenn wir uns um Übersetzungen unserer eigenen Texte und die der internationalen Freundinnen kümmern, wenn wir die notwendige Solidarität mit den Gefangenen ausüben können und letztendlich, wenn wir das tun, was einige Stimmen schon immer diffamiert haben, Krawalltruismus praktizieren. Das ganze Gerede über internationale Koordinierung ist wertlos, wenn wir nicht auch gelegentlich mit unseren Leuten in anderen Regionen auf der Straße oder im Wald stehen. Wir müssen unseren Horizont und unsere Erfahrungen erweitern.
Ich denke, wir sollten aufpassen, dass wir nicht in der Illusion erliegen, dass alleine die Quantität von direkten Aktionen etwas über den Zustand unserer Kämpfe aussagt. Damit würden wir denselben Fehler wie viele andere machen, die nicht müde werden, sich zu zählen und für die der Leitsatz «je mehr, desto besser» zum Paradigma wird. Diese Denkweise entspringt einer zutiefst kapitalistischen Logik und ist in keiner Weise förderlich für uns. Vielmehr sollten wir Dinge nach unseren Grundsätzen und Überzeugungen überprüfen und darauf achten, dass sich in der Art und Weise, wie wir kämpfen und den Perspektiven, die wir damit verbinden, bereits ein Stückchen Utopie abzeichnet. Denn erst dies sagt etwas über die Qualität unserer Taten aus. Wenn jetzt gerade ein bisschen weniger los ist, hat das möglicherweise auch damit zu tun, dass sich Leute in Reflexionsprozessen befinden und die Frage nach dem Wie weiter noch diskutiert werden. Ich denke, auch dafür muss Zeit sein und es wäre falsch, nur um den Schein zu erwecken, dass es nahtlos auf hohem Niveau weitergeht, jetzt in blinden Aktionismus zu verfallen.
Nun ist der G20-Gipfel vorbei und die Ereignisse haben viele unserer Erwartungen bei weitem übertroffen. Würdet ihr das auch als ein Resultat der Aktionen im Vorfeld werten?
Es wäre vermessen, den kollektiven Wutausbruch während dieser Tage alleine auf die Mobilisierung durch militanten Angriff im Vorfeld zurückzuführen. Bestimmt haben diese zu einer gewissen Stimmung mit beigetragen und die Reise nach Hamburg für einige Milieus etwas attraktiver gemacht. Ich glaube aber, dass die Ereignisse in der Woche direkt vor dem Gipfel, vom allgemeinen Ausnahmezustand Hamburgs über die brutalen Campräumungen bis hin zu der Zerschlagung der Welcome to Hell Demo und vielen weiteren Episoden, die auf dem Mist der Einsatzleitung von Dude und Konsorte gewachsen sind, eine wesentlich größere Rolle dabei gespielt haben. Wir wissen ja auch aus Erfahrungen von anderen Mobilisierungen, dass Konzepte von Kleingruppenaktionen nicht das Nonplusultra sind und sollten bereit sein, für uns zu fragen, wo diese an ihre Grenzen stoßen. Mit nüchternem Blick betrachtet müssen wir auch eingestehen, dass die gewünschte Vermaßung von solchen Handlungsoptionen nicht von langer Dauer sind. Gleichzeitig bleibt aber festzuhalten, dass eine solche Praxis uns mit den nötigen Skills ausstatten kann, um einem hochgerüsteten Polizeiapparat gegenüberzutreten. Gerade in Deutschland, wo das Kräfteverhältnis auf Demos oft nicht zu unseren Gunsten ausfällt und ein Krawall nur mit erheblichem Risiko und Aufwand provoziert werden kann, hat sich schon oft gezeigt, dass es sehr nützlich sein kann, das Wissen über die Möglichkeit von dezentralen Aktionen und deren Umsetzung zu haben. Ich denke, während dem G20 war es eine ganz gute Mischung verschiedener Formen des Agierens, die im Zusammenspiel miteinander zu einem staatlichen Kontrollverlust geführt haben. Auf der einen Seite die Spontanität der Masse, auf der anderen gut vorbereitete Nadelstiche durch autonome Kleingruppen oder Scherbendemos in Mobformation wie am Freitagmorgen in Altona. Unter dem Strich können wir sagen, ist es so gelungen, eine Armee von 3000 Bullen an die Grenze ihrer Möglichkeiten zu bringen. Das ist schon auch ein Verdienst davon, dass es Gruppen gibt, die das ganze Jahr über eine Praxis des Angriffs betreiben und gewisse Erfahrungen für solche Situationen mitbringen.
Absolut. Wie immer bei Mobilisierungen auf ein bestimmtes Datum hin, geht es darum, eine bestimmte Stimmung zu schaffen. Anscheinend ist es gelungen, vielen Menschen in der BRD und in Europa das Gefühl zu vermitteln, dass in Hamburg trotz des hohen Risikos etwas entstehen kann. Dass die nötigen Faktoren aufeinandertreffen, nicht nur die Bereitschaft zu einer Konfrontation, sondern auch die Fähigkeit, an vielen krass überwachten Orten anzugreifen und dafür Begründungen zu liefern, die vielen Leuten aus dem Herzen sprachen. Es gibt ja auch andere Mobilisierungen, die leider rückläufige Resonanzen produzieren, zum Beispiel die jährliche SIKO in München. Da kommt vorher immer so ein kommunistisches Blabla und dann folgt eine demütigende Latschdemo im Kessel. Da kann nichts gehen, was dem Thema angemessen wäre. In Hamburg spielen aber auch Jugendliche und andere Unzufriedene eine Rolle, die nicht so perfekt wie in anderen Städten vom System assimiliert wurden und die traditionell eine Nähe zum linksradikalen oder chaotischen Widerstand haben. Die sind früher zum Schanzenfest gekommen und sie warten nur auf Gelegenheiten, dem Staat was für die tägliche Erniedrigungen zurückzugeben. Dass von denen so viele am Start waren, verdanken wir sowohl der eigenen Agitation als auch der Medienhetze im Vorfeld. Wenn die Presse schreibt, an dem Datum und diesem Ort werden ganz bestimmt viele Steine auf Bullen fliegen, dann kommen auch Leute, die da Bock drauf haben. Das sollte auch ruhig am Rand unserer Mobi mitschwingen, die Medien dazu treiben, in ihrer Hetze unsere Botschaft noch zu verstärken, dass wir nichts fordern, sondern einfach nur den Staat und die Gesellschaft, die ihn legitimiert, angreifen wollen.
Mit Freundlichkeit, doch in Zeiten wie diesen muss man deutlich sein. Wir warten im Viertel mit ein paar Bekannten. Schnell wird euch klar, hier ist die Scheiße am Dampf. Das ist Hamburg, ihr solltet euch woanders treffen. Was für Fischbrötchen, hier könnt ihr den Kampfstein fressen.
Hamburg, kennt ihr uns hören? Hamburg, kennt ihr uns sehen? Hamburg, wir sind Tausende. Es ist Zeit durchzudrehen. Hamburg, kennt ihr uns hören? Hamburg, kennt ihr uns sehen? Hamburg, wir sind Tausende. Es ist Zeit durchzudrehen.
Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Viele sitzen noch in den Knästen und werden zu krassen Haftstrafen verdonnert, weitere Verfahren sind zu erwarten. Auf dieser Ebene wird der G20 noch einen langen Schatten nach sich ziehen. Wie geht es weiter? Wie umgehen mit der Repression und was für Perspektiven lassen sich aus den Tagen von Hamburg und der Zeit davor ableiten?
So wie es aussieht, kümmern sich schon einige Zusammenhänge um Kohle. Unsere Aufgabe liegt darin, den Gefangenen und anderen Angeklagten zu zeigen, dass wir nicht nur verbal und materiell hinter ihnen stehen. Wir müssen Sachen machen, die den Kampf der Gefangenen weiterführen. Es liegen da schon Briefe von denen vor, die ihre Positionen darstellen. Im Idealfall ist unsere Botschaft, dass Repression nicht präventiv wirkt und Leute abhält, was zu machen, sondern dass Repression die Stimmung weiter anheizt und die Leute in Kontakt dadurch kommen, die sich sonst nie begegnet wären. Insgesamt sind wir aber für den Umgang mit Repression nicht gut aufgestellt. Das wird in Deutschland oft viel individueller angegangen als woanders. Ich bezweifle, dass es allen klar ist, je mehr Widerstand, desto mehr Gefangene wird es geben. Für mich sind die Perspektiven eindeutig mit einem besseren Kennenlernen der AktivistInnen, unserer Aktionsformen und der Städte und Situationen, aus denen sie kommen, verbunden. Wir sollten unsere oft abstrakten Theorien auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen. Wie es beispielsweise mit der Affinität wirklich ist, nach einer längeren Phase des Reisens zu Krawallen, muss es bei der Koordinierung von Kampfzyklen auch vorwärts gehen. Man muss Sachen auch konkret absprechen können und nicht nur durch Texte in der Öffentlichkeit vorschlagen. Das wäre jetzt die nächste Phase, wenn sich europaweit darauf verständigt werden könnte, zu welchem Thema oder vielleicht Firmen gearbeitet werden soll, wo wir uns das nächste Mal als großen Mob treffen und ob das sogar ohne offene Mobi geht. Wir sollten das Gefühl für Heimat in uns zerstören und wirklich bereit werden, überall zu sein, um uns an Kämpfen zu beteiligen. Es hat mich überrascht, dass zum Beispiel im März dieses Jahres in Kopenhagen wegen 10 Jahren Ungdomshuset dieser Krawall stattfand und kaum jemand vorher davon wusste. Sowas, meine ich, könnte eine Entwicklung sein, dass wir mehr Diskussionen und Planungen zu solcher Aktionen vorher mitbekommen und sich dann auch mehr Leute daran beteiligen können.
Das Gefühl, nicht wirklich gut aufgestellt zu sein, um die stattfindende, aber auch kommende Repression im Zusammenhang mit dem Gipfel abzufedern, habe ich auch. Dennoch glaube ich, dass Briefe und Erklärungen einige Gefangene durchaus Mut gemacht haben. So zeigt sich bei einigen Statements, dass der Kampf mit der Inhaftierung nicht vorbei ist, sondern im Gegenteil ein Teil der Auseinandersetzung darstellt. Auch viele Aktionen in Solidarität mit den von Repression betroffenen Menschen zeigen, dass die Bezugnahme, die im Vorfeld stattgefunden hat, nun weitergeht. Die Aktionen in Hamburg konkret, aber auch die Aktionen im Vorfeld sowie die allumfassende Hetze haben gezeigt, dass die anfangs erwähnte Stimmung ab einem gewissen Punkt nicht mehr aufzuhalten ist. Da kann der Staat dann offensichtlich machen, was er möchte. Ich glaube, mit der Kampagne im Vorfeld wurde eine gute Perspektive geschaffen, um im alltäglichen Kampf verschiedene Inhalte und Aktionsformen in Zusammenhang zu setzen. Vielleicht setzt sich dies jetzt fort.
Das Feld der Repression bietet insgesamt ja auch eine ganz gute Angriffsfläche. Gerade jetzt, wo die Digitalisierung der Überwachungs- und Sicherheitstechnologie eine rasend schnelle Entwicklung durchläuft und jede größere Veranstaltung zum Testlauf neue Methoden der Aufstandsbekämpfung wird, könnte eine Aufgabe sein, diese Schweinereien aufzudecken und Firmen, die daraus ihren Profit ziehen, anzugreifen. Die Strafverfolgung hat sich schon lange ausgelagert und die Bullen sind auf Technik der privaten Sicherheitsindustrie angewiesen, die ihnen die nötige Software liefert. Dies zeigt sich am Beispiel von Hamburg sehr deutlich. Noch nie gab es in der deutschen Kriminalgeschichte zu einem Ereignis so viel Bild- und Videomaterial, das von den Behörden ausgewertet wurde. Auf einem eigens dafür eingerichteten Denunziantenportal der Schweine sind zusätzlich zum Material der Bullen selbst schon an die 7000 Datensätze eingegangen. Wo bei dieser Menge vor ein paar Jahren noch die Nadel im Heuhaufen verloren ging, werden heute solche Daten mit Hilfe von automatisierten Gesichtserkennungssoftware, wie sie zum Beispiel von der Dresdner Firma Cognitech hergestellt wird, in Kürze ausgewertet. Das ist eine neue Ebene der Repression, welche wir nicht außer Acht lassen sollten. Hier gilt es, Diskussionen zu führen, um Wissen auszutauschen, um Gegenmaßnahmen zu entwickeln, aber auch um diese in Antirepressionskämpfe auf einer praktischen Ebene zu integrieren. Was ja zum Teil im Kontext vom Europäischen Polizeikongress in Berlin, der auch bei einer Vorfeldaktion thematisiert wurde, schon stattgefunden hat. Da sehe ich auf jeden Fall Ansatzpunkte für eine Perspektive, wie wir der Repression eine offensive Antwort eines konkreten Kampfes entgegensetzen könnten. Weiter teile ich die Einschätzung meiner VorrednerInnen, dass wir beweglich bleiben sollten. Nach Athen, Frankfurt, Mailand, Paris, Hamburg werden sich Orte finden lassen, wo der Mob sich wieder verschwören kann. Auch außerhalb der Metropolen gibt es viele interessante Kämpfe, die Möglichkeit dazu bieten, wie zum Beispiel im Hambacher Forst, in Bure oder in Notre-Dame-de-Lans, Saat, und vielen weiteren Orten, wo es autonome Zonen zu verteidigen gilt. Solche Momente des Zusammenkommens sind sehr wertvoll und schaffen Gelegenheit, um gemeinsam Akzente zu setzen und Projekte ins Rollen zu bringen, die wir dann auf lokaler Ebene weiterführen können.
Gut, vielen Dank fürs Gespräch und hoffentlich bis bald wieder auf der Straße, hinter den Barrikaden oder bei Rewe. Tschüss!
Nun kommen wir noch zum Ausblick. In Lausanne findet das ganze Wochenende vom 8. bis 10. Dezember ein Tattoo-Circus statt. Der Tattoo Circus ist ein Festival, das durch Spenden für Tattoos, Performance, Konzerte und Vorträge Geld sammelt, um Menschen im Knast und oder Antirepressionsarbeit zu unterstützen. All das hat zum Ziel, politischen Inhalt gegen außen zu tragen und den Kampf gegen Knäste zu führen. Es wird wie wild tätowiert, es gibt Konzerte und DJs, Spielen, Performance gibt es, Infoveranstaltungen und Vorträge. Mehr Info dazu findet ihr auf tattoocircuslausanne.blog.wordpress.com. tattoocircuslausanne.blog.wordpress.com. Dann im Kochareal in Zürich Altstetten spielen heute Freitagabend ab 21 Uhr Gros Ossieux, eine Elektropunk-Band aus Genf, und im Anschluss legt DJ Recycler auf. Kochareal an der Rautistraße 22 in Zürich Gwaltstetten. Morgen Samstag kracht es in der Gysi in Winterthur. Mathcore, Doom, Experimental Doom, Octopulpe aus Südkorea, Morcopot aus Italien und The Land of the Snow aus Zürich spielen ab 21 Uhr an der General Arsch Gison Straße 31 in Winterthur. Dann nächste Woche am Dienstag in Bern findet die Frauen Sternli Bar statt. Ein Treffpunkt für alle Frauen, Stern, Lesben, Stern, Trans, Stern, Inter, Stern, Queere Menschen, welche gemeinsam politische Diskussionen führen, Aktionen planen oder einfach Bier trinken wollen. Mal mit Diskussionen zu einem konkreten Thema, mal ohne vorgegebenes Programm, aber mit kaltem Bier und Sirup auf Kollektenbasis. Es soll Platz haben für Ideen und Wünsche, fix sind nur Datum und Zeit. Die Frauen Sternli Bar gibt's jeden zweiten Dienstag im Monat im Frauenraum in der Reitschule in Bern. Das wär's von uns. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Seid unartig und lasst euch nicht erwischen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Was unser Hauptthema sein wird, wissen wir noch nicht, aber lasst euch überraschen. Ansonsten könnt ihr auch vergangene Sendungen auf unserem Blog infolora.fr.noblogs.org nachhören oder einfach in unserem Archiv stöbern. Jetzt noch der Song Gay Beat von Bug 13 gegen Homophobie und alle Diskriminierung. Ade Messi. Always the same.